Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Manfred Kläuber ist am Mikrofon und das bekommen Sie heute bei uns zu hören.
Planspiele, wie Simulationen die digitale Souveränität fördern können. Gesetzesfalle, neue Sicherheitsbestimmungen gefährden die digitale Integrität. KI für mich, privater Sprachunterricht mit Lingolett. Weichenstellung, künstliche Intelligenz soll die Digitalisierung der Bahn beschleunigen. Und das digitale Logbuch Cyberer von Oz.
Das Thema digitale Souveränität wird immer präsenter, weil diese digitale Welt geht nicht mehr weg. Die Digitalisierung ist da. Durch alles, was gerade im Thema KI-Umfeld entsteht, gibt es nochmal eine Beschleunigung.
So erläuterte Christine Regitz, die Präsidentin der Gesellschaft für Informatik, das Motto der diesmaligen Jahrestagung des Informatikerverbandes. Login or Logout, wie digitale Souveränität gelingt, so lautete das Motto. Dass die Gesellschaft für Informatik noch einmal dieses Thema digitale Souveränität auf ihrer Jahrestagung in den Fokus stellt, das hat auch damit zu tun, dass die Gefahren, die sich aus den Abhängigkeiten für Europa und für Deutschland in diesem Bereich ergeben, ja von der Politik nur sehr zögerlich angegangen werden. Die Gründe dafür wurden in Wiesbaden, wo die Jahrestagung diesmal stattfand, sehr intensiv diskutiert. Welche sind das, Peter Welchering?
Also einer der Hauptgründe liegt sicherlich darin, dass wir einfach noch keinen Konsens erzielt haben, was wir unter digitaler Souveränität genau verstehen wollen. Entsprechend breit und teilweise auch widersprüchlich sind dann auch die Forderungen, wie denn diese digitale Souveränität herzustellen sei. Und ein weiterer Punkt sind Einzelinteressen, zum Beispiel von Herstellern von Software und Hardware oder von Betreibern digitaler Infrastrukturen. Und zwar Einzelinteressen, die zu tun haben mit den Sicherheitsanforderungen und anderen regulatorischen Forderungen, die nämlich so etwas wie digitale Souveränität überhaupt herstellen sollen. Dabei kommt es dann zu Konflikten. Wenn für mich etwa digitale Souveränität darin besteht, mit allen möglichen Endgeräten und überall mit meinen Daten zu arbeiten, stehen dem unter Umständen Sicherheitsinteressen meines Arbeitgebers entgegen. Oder der Anbieter von Videokonferenzen, der seine Server und seine Kommunikationsverbindungen eben nicht ausreichend absichert, der verletzt die digitale Souveränität seiner Kunden. Aber eine solche Absicherung kostet nun einmal Geld. Und das hat dann auch damit zu tun, dass hier Zielkonflikte da sind. Was bedeutet dann weiterhin digitale Souveränität in Richtung Bildung und Ausbildung? Haben wir da genügend Fachkräfte? Sind die Bürgerinnen und Bürger ausreichend vorbereitet, mit Know-how ausgestattet, um ihre digitale Souveränität leben zu können? Was müssen wir bei den Lieferketten oder in Sachen kritischer Infrastruktur beachten, um digital souverän bleiben zu können? Das waren und sind so die Fragen, um die es hier geht.
Ja, und das sind auch die Fragen, die in Wiesbaden in dieser Woche sehr intensiv debattiert wurden unter den Informatikerinnen und Informatikern. Wir haben die Diskussion auf der Jahrestagung zusammengefasst.
Digitale Souveränität fängt bei mir an, dass die Leute überhaupt verstehen, um was es dabei geht. Und damit sind wir auch beim Thema Bildung und Ausbildung. Und zwar nicht nur schulischer, sondern eben auch Breitenbildung. Den Menschen zu zeigen, was es für Alternativen gibt, ihnen die Grundlagen erklären und vielleicht auch das ein oder andere entmystifizieren, die Angst davor nehmen und damit Selbstbestimmtheit herzustellen.
So erläutert Christine Regitz, die Präsidentin der Gesellschaft für Informatik, ihr Konzept von digitaler Souveränität. Ein so breit angelegtes Konzept hat natürlich Konsequenzen. Informatikbildung in den Schulen, Förderung von Nachwuchskräften für den MINT-Bereich, aber auch eine breite Verankerung von digitalen Kompetenzen bei allen Bürgerinnen und Bürgern. Doch was nutzt ein Bildungskonzept in Sachen digitaler Souveränität, wenn Prozessoren aus Taiwan aufgrund unglücklicher geopolitischer Umstände nicht mehr geliefert werden können oder kritische Infrastrukturen hierzulande von einer fremden Macht einfach eingeschränkt oder gar abgeschaltet werden? Informatikprofessorin Maria Wimmer plädiert deshalb für ein noch breiteres Konzept für digitale Souveränität.
Es geht insbesondere darum, dass wir hier Unabhängigkeit, ich möchte es nicht als Macht bezeichnen haben über unsere Daten, sondern als Möglichkeit, eigenständig darüber zu entscheiden, wie unsere Daten verwendet werden, wo sie eingesetzt werden, welche Anwendungen wir verwenden und auch welche Infrastrukturen, also digitalen Infrastrukturen, wir dafür verwenden.
Das geht Gerhard Scharpüser, dem stellvertretenden Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, zu weit.
Für mich ist Unabhängigkeit nicht zwingend digitale Souveränität. Ich bin da ein bisschen bescheidener unterwegs, nämlich ich möchte eine Bewertungsfähigkeit und eine Entscheidungsfähigkeit haben. Das heißt aber nicht, dass wir unbedingt unabhängig sein müssen.
Die Verantwortlichen müssen sich dann jedes Mal die Frage stellen, wenn diese Software oder dieses Netzwerk, dieses System ausfällt, was brauche ich dann, damit die Gesellschaft weiterhin funktionieren kann? Vor diesen geordneten Analysen schrecken vor allen Dingen viele Politiker zurück. Dabei sind die hier erforderlichen Analyse- und Planungsmethoden eigentlich klar. Das betont auch Axel Lehmann, Informatikprofessor im Ruhestand der Universität der Bundeswehr in München.
Die Simulationswerkzeuge, die wir heute zur Verfügung haben, erlauben uns, vorausschauende Szenarien hervorragend zu untersuchen, unter gewissen Randbedingungen, die man sich in Extremsituationen vorstellen kann. Die liefern wertvolle Ergebnisse, wobei die Interpretation dabei natürlich den Fachleuten obliegt. Ob man diese alternativen Lösungen, Optionen, gewisse Lösungsoptionen, die die Simulationen dann auch vorschlagen, ob man diese wählt. Also Simulation kann an der Stelle ein extrem hilfreiches Mittel sein.
Hier könne auch die Zivilgesellschaft von ursprünglich militärischer Forschung ausgesprochen profitieren, meint Axel Lehmann.
Ich habe in den letzten 15 Jahren intensiv mit dem Thema Serious Games für Ausbildung im medizinischen Bereich Notfallmedizin begonnen, größere Projekte, insbesondere für die Bundeswehr. Und das hat Zeit gebraucht, überhaupt bei Entscheidern das Verständnis dafür zu finden, dass es nicht Spiele sind im klassischen Sinne, im kommerziellen Sinne, sondern dass ernsthafte Computerspiele hervorragende Hilfsmittel für die Ausbildung sind, für das Training.
Simulationen also, um Optionen, Ausweichmöglichkeiten oder Alternativen vorauszuplanen, die dann genutzt werden, wenn eine bestimmte digitale Infrastruktur oder ein bestimmtes System ausfällt. Planspiele, die Serious Games, können dabei extrem helfen. Übrigens auch, um die Folgen von Gesetzgebungen für digitale Souveränität und die Sicherheit von Informationssystemen genauer zu berichten. Das haben Informatiker auch in Sachen der vom Bundesinnenministerium vorgelegten sogenannten neuen Sicherheitspakete getan. Christine Regitz sieht hier einen übergreifenden Konsens in der Bewertung.
Wir kommen gerade von einer Anhörung im Deutschen Bundestag zu neuen Gesetzgebungen, die relativ sehr schnell durchgepeitscht werden soll, die wir sehr kritisch betrachten. Also unsere Experten wurden da auch gehört, haben Stellungnahmen abgegeben und haben mit sehr klaren und deutlichen Worten gesagt, dass das in die völlig falsche Richtung geht, also wo es wirklich um biometrische Datenerfassung geht. Wir sehen das außerordentlich kritisch und wir glauben, wir müssen an der Stelle nochmal viel deutlicher den Finger in die Wunde legen. Denn diese Gesetzgebung ist definitiv, wie es ein Kollege und ein Fachmann gesagt hat, ein Super-GAU.
Klare Ansagen also von der GI-Präsidentin. Wie wurden denn die Überwachungspläne im Sicherheitspaket auf dem Jahrestreffen der Informatiker diskutiert, Peter?
Also im Hinblick auf das Tagungsmotto eben, digitale Souveränität, da ging es zunächst mal um die Frage, inwieweit gefährden Vorratsdatenspeicherung oder Spionage und Überwachungstrojaner, biometrische Gesichtserkennung via Netz und via Material, das aus Überwachungskameras angeliefert wird und auch stärkere Mobilfunküberwachung, vor allen Dingen für die Inlandsgeheimdienste, inwieweit gefährden all diese Maßnahmen die digitale Souveränität des Einzelnen, aber auch des Landes? Und die Antwort darauf, die ist zweistufig. Mit solchen Überwachungs- und Ausspähtechniken, die dann ja von unterschiedlichen Sicherheitsbehörden, also von den Polizeien der Länder des Bundes bis zu den Geheimdiensten eingesetzt werden, da wird im Einzelnen sehr massiv das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und damit das Recht, eigenständig zu entscheiden, wie seine Daten verwendet werden, beschnitten. Also seine digitale Souveränität wird beschnitten. Was die digitale Souveränität des Landes angeht, so wird da durchaus diskutiert und wurde diskutiert, dass die auf mehreren Ebenen dadurch gefährdet wird.
Dann arbeiten wir diese Ebene mal ab.
Ja, Ebene 1, für solche Überwachungstechniken, da wird Überwachungssoftware von Anbietern aus anderen Staaten eingesetzt. Damit wird sowohl der Einsatz dieser Überwachungstechniken ein Stück weit aus der Hand gegeben, denn wenn ein anderer Staat den Daumen auf der Überwachungssoftware hat, dann kann letztlich dieser Staat darüber entscheiden, ob und wie diese Überwachungssoftware eingesetzt wird, bis hin zur Abschaltmaßnahme. Also wenn dieser Staat seine Interessen durch eine Überwachung hier gefährdet sieht, schaltet er etwa die Überwachungssoftware einfach ab.
Das war Ebene 1. Wie sieht Ebene 2 aus?
Die hat damit damit zu tun, dass solche Überwachungstechniken Sicherheitslücken nutzen. Das heißt, die Bundesregierung hält gewisse Sicherheitslücken offen bzw. vermeidet ihre Schließung, damit diese Überwachungssoftware arbeiten kann. Diese Sicherheitslücken werden aber auch von Geheimdiensten anderer Staaten genutzt. Zum Teil übrigens auch gegen die Interessen der Bundesrepublik, wie der Fall des Sperrangriffs auf dem Bundestag ja gezeigt hat. Und so wird dann ein weiteres Stück digitale Souveränität des Staates aus der Hand gegeben.
Und was ist Ebene 3?
Bei Ebene 3 haben wir es damit zu tun, dass Überwachungssoftware aus Fremdstaaten eingesetzt wird. Und wenn für die dann Sicherheitslücken offen gehalten werden, können andere Staaten auf die per Überwachungsmaßnahme erhobenen Daten zugreifen. Das schädigt dann nicht nur die digitale Souveränität des Einzelnen, weil dessen Daten ja von Fremden abgegriffen werden und zu persönlichen Profilen verdichtet werden können. Das schädigt auch das Land, also die Bundesrepublik, weil nämlich deren Führungskräfte angreifbar werden. Das Beispiel eines Bundestagsabgeordneten, der mit erbeuteten Daten erpresst wurde, das zeigt die Gefahr ja sehr deutlich auf.
Über digitale Souveränität und die geplanten Sicherheitsgesetze wurde auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik debattiert. Peter Wächering berichtete. Danke.
Computer und Kommunikation. KI für mich. Coole Apps. Angetestet von Fabian Neuenzeit und Robin Niehaus.
When I was on my journey after I have left South Africa, I want to go to Namibia.
Are you interested in adventurous activities like dune climbing or wildlife safaris in Namibia? But there's a slight grammatical issue with the phrase, after I have left South Africa. The correct form would be, after I left South Africa. But it's fine for casual conversation.
Okay, Robin, krass verstanden habe ich es zwar klar, aber diese Grammatiksache da habe ich jetzt auch kurz gebraucht, um dahinter zu kommen.
Ja, und guck mal, immerhin hat mein KI-Lehrer das jetzt auch direkt hier in mein persönliches Wörterbuch übernommen.
Na, das hört sich doch ganz anders an, als ich zum Beispiel noch meinen Englischunterricht in der Schule in Erinnerung habe. Der war noch ziemlich oldschool. Vokabelpauken, Vokabelpauken und Vokabelpauken und dann noch rauf und runter konjugieren, bis einem schwindelig wird. Und das alles dann in Klassenstärke mit 30 Schülerinnen und Schülern. Da haben es Fabian und Robin komfortabler und vielleicht auch ein bisschen interessanter angestellt. Hallo ihr beiden.
Hi.
Hi.
Ja, ihr habt euch einen KI-Coach angesehen, der Einzelunterricht zum Sprachenlernen gibt. Lingolette heißt das Tool. Erklärt uns doch mal, wie sieht denn dieser Sprachunterricht mit einem KI-Lehrer überhaupt aus?
Ja, im Grunde bietet dieser KI-Lehrer all das, was wir auch von so einem menschlichen Fremdsprachenlehrer schon so erwarten und auch kennen. Nur, dass die Lingolette-KI eben deutlich mehr Sprachen drauf hat, nämlich 27. Fabi und ich haben in der KI jetzt die Sprachen Englisch, Russisch und Spanisch ausprobiert. Sobald man sich dann einen kostenlosen Account erstellt hat, kann man dann mit der KI das Lesen, Schreiben und Sprechen der gewünschten Sprache auch lernen. Lesen, das funktioniert zum Beispiel über Artikel, die einem die KI liefert. Nach dem Durchlesen kann man mit der KI dann auch noch über den Artikel reden und Fragen beantworten. Mein absolutes Lieblingsfeature ist aber, dass wir mit der KI eben auch richtig sprechen können.
Ja, und dafür muss man einfach nur am Handy oder PC das Mikro aktivieren und wir finden, die KI, die versteht einen auch richtig gut, was ja besonders wichtig ist, wenn es da um spezifische Zeitformen und eben Grammatik geht. Also Learning by Doing ist ja bei Sprachen total wichtig und was cool ist, das Ganze funktioniert eben auch in Sekunden. Also es entsteht ein richtiger Gesprächsfluss mit der KI. Es gibt viele Alltagssituationen, die man durchspielen kann. Zum Beispiel an der Supermarktkasse, im Krankenhaus oder wieso auch immer bei einer Alien-Invasion. Und die Arbeit, die man da macht, die ist nicht umsonst. Diese ganzen Wörter aus den Gesprächen, die werden nämlich in das persönliche Wörterbuch übernommen und da kann man dann sogar anklicken, was man zum Beispiel besonders intensiv lernt. Möchte.
Das hört sich wirklich ziemlich praktisch an, aber man sagt ja, Sprachenlernen, das geht nur so richtig gut, wenn es einem auch so richtig Spaß macht. Wie ist der Spaßfaktor?
Auf jeden Fall gut. Ich fand diese geführten Gespräche sowohl beim Sprechen als auch beim Texten echt sehr angenehm. Ich habe mich zum Beispiel mit dem Englisch-Lernprogramm mit der KI über meinen Lieblingsurlaub mal unterhalten. Ich habe der KI erzählt, ich war 2019 mal in Südafrika und ich lese mal vor, was die KI darauf geantwortet hat. South Africa, nice choice. What were some highlights from that trip? Also hat mich die KI nach meinen Highlights der Reise gefragt und ich habe dann geantwortet, I met elephants. That was an amazing experience. Die KI hat dann geschrieben, Meeting elephants must have been incredible. Did you go on a safari or visit a specific park? Und das ist eben richtig cool, dass diese Lingolette-KI wirklich auf den Gesprächsinhalt eingeht und dann nicht eine Standardfrage nach der nächsten abklappert. Und auch den Umgang mit den Fehlern, die ich dann gemacht habe, fand ich wirklich gut gelöst. Da steht dann nämlich immer in meiner Antwort, wenn ich mich vertan habe, zum Beispiel in diesem Beispiel habe ich South Africa inkorrekterweise in einem Wort geschrieben und dann hat die KI das gemerkt und mit einem roten Kommentar unter meiner Nachricht korrigiert. Und ich muss dazu auch noch sagen, das ist mir dann auch persönlich deutlich weniger peinlich, wenn ich bei so einer KI so einen Fehler mache, als wenn ich das vor einem menschlichen Lehrer nicht so gut hinbekomme mit der Grammatik und da dann korrigiert werde. Die Schwierigkeit konnten wir da auch einfach beim Erstellen vom Profil zwischen Neuling und fließend ganz bequem einstellen, sodass es mit dem eigenen Sprachniveau auch gut passt.
Ja, und das ist nicht das Einzige, was man konfigurieren kann, damit es gut funktioniert. Man kann zum Beispiel auch noch das Sprechtempo wählen oder der Umgang, ob der eher formell oder informell sein soll. Und wie man das Feedback serviert bekommt, das geht nämlich auch direkt im Gespräch. Sowas wie übersetzt, Robin, cool, dass du dich noch an deine Elefanten erinnerst, aber achte beim Erzählen nochmal auf die korrekte Nutzung von Pronomen zum Beispiel. Und den KI-Lehrer an sich, den kann man sich tatsächlich auch aussuchen, ist ja der Traum eines jeden Schülers. Zum Beispiel bei mir beim Spanischen konnte man zwischen dem mexikanischen Lehrer Dalla und dem spanischen Lehrer Miguel auswählen. Das ist eben besonders cool, wenn man auf Reisen geht und sich da spezifisch auf irgendein Land vorbereiten möchte. Aber mit einem erstellten Account kann man dann auch nur eine Sprache lernen, zumindest in der kostenlosen Version.
Also so ganz kostenlos ist es dann doch nicht, wenn man etwas mehr will oder mehrere Sprachen lernen will. Ja, reden wir über Geld.
Ja, du hast total recht. Das Ganze ist nämlich ein Freemium-Modell. Also wenn wir viel wollen, müssen wir auch was bezahlen. Und zwar monatlich 14 Euro oder jährlich mit etwas Rabatt dann. Trotzdem finde ich viel im Vergleich zu anderen Mitbewerbern ohne KI. Aber auch mit dem kostenlosen Lingolette Basic Tool kann man einiges machen. Man hat da 20 Chat-Antworten und einen Artikel mit Aufgaben pro Tag. Wenn man dann die Pro-Version hat, dann gibt es eben noch mehr Sprachen, unbegrenzte Features und einige Erweiterungen. Zum Beispiel, dass man im Englischen dann Feedback zur Betonung bekommt.
Ja, und egal, ob wir dann jetzt das Premium-Produkt haben oder nur in Anführungszeichen die kostenlose Basic-Funktion, nutzen lässt sich die KI über den Internetbrowser. Man kann sich das Ganze aber auch ganz bequem als App aufs Smartphone laden.
Hört sich irgendwie so an, als wenn ihr damit Spaß habt.
Ja, das ist auch der Fall. Wir fanden es echt mega, müssen wir ganz klar sagen. Von all den KI-Tools, die wir hier schon bei KI für mich getestet haben, ist das echt unser Favorit, weil das Ganze macht Spaß. Man kann es echt gut in den Alltag zwischendurch integrieren und nutzen. Und die Motivation fürs Dranbleiben, die ist eben auch da, die ist gegeben. Man kann nämlich, wenn man mehrere Tage lernt und dranbleibt, so eine sogenannte Streak sammeln. Wir sind echt Fans.
Auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, Robin und ich, wir haben das Ganze natürlich für Sprachen probiert, die wir zumindest auf dem Schulniveau irgendwie schon kennen. Und ich finde, man braucht auch so eine gewisse Grundbasis, um mit Lingolette arbeiten zu können. Also jetzt nicht aller, ich habe Lust, eine neue Sprache zu lernen, let's go, sondern eher dieses, ich kann was und ich möchte es nochmal auffrischen vom Urlaub zum Beispiel. Also ich finde, man sollte den Anspruch von Lingolette schon kritisch hinterfragen, Sprachen lernen, ist es vielleicht eher Sprache verbessern.
Also Fremdsprachen trainieren, lernen oder verbessern, wie auch immer, mit KI-Unterstützung durch Lingolette. Das haben Fabian Neuenzeit und Robin Niehaus getestet. Danke. Ein bisschen ist es ja wie im Märchen. Plötzlich taucht eine vermeintlich neue Technologie auf und schon gibt es wahre Wunder. Texte schreiben sich wie von selbst, ohne dass man groß drüber grübeln müsste. Bilder malen sich wie von Zauberhand, ohne auch nur einmal den Pinsel oder den Zeichenpen in die Hand zu nehmen. Und jetzt soll die wundersame KI auch noch die Bahn digitalisieren. Das wäre für viele wirklich ein Wunder. Johannes Frevel berichtet von der InnoTrans in Berlin, der wichtigsten Messe für Bahntechnik.
Die Bahn durch Digitalisierung widerstandsfähiger machen gegen Störungen. Das Startup Konux aus München arbeitet daran. Mit einer Kombination aus Sensoren am Gleis und künstlicher Intelligenz, die die Messwerte auswertet. Mit dabei sind etwa die Deutsche Bahn, Network Rail in Großbritannien oder der spanische Infrastrukturbetreiber ADIF. Johanna Leisch, Konux-Geschäftsführerin, beschreibt, was den Weichenspezialisten ausmacht.
Es geht um die Messung von Vibrationen, auf Weichen insbesondere. Und aus den Datenbildern, die wir daraus generieren und den Algorithmen, die wir drüberlegen, kann mithilfe von Machine Learning und KI ein Rückschluss auf den Zustand und die Gesundheit der Weiche geschlossen werden. Das hilft unseren Kunden, zu erkennen, wann müssen sie Wartungsmaßnahmen durchführen und wie viel Zeit haben sie dafür.
Die Bahn wird digital. Züge sollen eines Tages weitgehend autonom fahren. Doch wie könnte das klappen? LiDAR-Sensoren scannen ähnlich wie ein Radar, aber mit Laserstrahlen die Umgebung. So entsteht ein Datenbild, künstliche Intelligenz analysiert es. Darum geht es beim spanischen Unternehmen Bimagine aus Barcelona. Gründer Santiago Royo mit seiner Geschäftsidee.
LiDAR can bring you essentially one additional imaging mode.
LiDAR bringt eine zusätzliche Bildgebung, die das Umfeld genau zeigt. Eine Kamera erzeugt nur ein zweidimensionales Bild. Wenn ein dreidimensionales Bild mit LiDAR dazukommt, kann man die Umgebung sehr genau erkennen. Bei Autos sind LiDAR-Sensoren erfolgreich erprobt. Wir bringen das in die Bahn. Doch was taugt die künstliche Intelligenz, die zahlreiche Unternehmen für die Bahn entwickeln? Im Forschungsprojekt KI-Log haben sich etwa das Fraunhofer-Institut, der französische Technologiekonzern Thales sowie kleinere Spezialunternehmen zusammengetan. Sie wollen künstliche Intelligenz für die Schiene sicher machen. Entwicklungs- und Testingenieur Nicolas Grube vom Berliner Startup IT Power fühlt KI im Projekt auf den Zahn.
Was wir benötigen, sind gerade diese Randfälle, wo irgendwas Unvorhergesehenes passiert, weil das sind auch meistens die Fälle, in der die KI nicht funktioniert oder Fehler aufweist. Auf diesen Testdaten kann man dann letztlich die KI testen, wie genau wird jetzt ein Objekt, ein Mensch oder ähnliches erkannt, um sicherzustellen, dass die KI halt in ihrem Anwendungsgebiet so funktioniert, wie eine Zertifizierungsbehörde das zum Beispiel verlangt.
Damit künstliche Intelligenz bei der Bahn tut, was sie soll, auch wenn es drauf ankommt.
Johannes Frevel berichtete von der InnoTrans in Berlin.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 31849.
Sie sind schon da. Niemand sah Sie kommen und plötzlich stehen die überall herum. Weihnachtsmänner, eine richtige Invasion, Außerirdische, wenn die jemals in unserer Nähe gewesen sein sollten, dann hätten die eh längst abgedreht und die Flucht ergriffen.
Warum? Wegen dieser Polit-Hauer-Clowns?
Auch. Hauptsächlich wegen weit erkennbarer Dummheit.
Du erkennst Dummheit aus der Ferne?
Dafür brauchst du nicht mal Augen.
Aber hör mal, Angst ist doch eine ganz natürliche Schutzfunktion. Angst schützt dich, auf die heiße Herdplatte zu fassen.
Und trotzdem packen die meisten drauf.
Ich auch, aber seitdem nie wieder.
Siehste, Wissen schützt vor Dummheit, genau wie digitale Kompetenz.
Ich weiß jetzt immer noch nicht, woran du Dummheit erkennen willst.
Leute, die lieber glauben, statt wissen zu wollen, erkennst du am Nicken. Leute, die alles glauben, nicken sehr häufig, besonders wenn nichts erklärt wird. Sie fragen nicht, sie nicken nur.
Hört man nicht neugierig, wenn man was nicht verstanden hat?
Knacki, die haben Angst, dass alle sehen, wer nicht nickt.
Aber die anderen wissen es doch auch nicht.
Deswegen nicken die ja auch.
Verstehe nicht. Wann nicken sie denn, statt zu fragen?
Bei der Vorratsdatenspeicherung nicken die meisten immer wieder, obwohl intelligente Menschen wissen, Daten, die einmal im Netz sind, kriegst du nie mehr zurück.
Aber die sind doch so wichtig gegen Cyberkriminelle und Schwerverbrecher. Diese RAF-Terroristin hatten sie doch auch mit Vorrats.
Nee, eben nicht. Von der Frau gab's ein ganz normales Foto im Netz. Dafür reichte eine simple Gesichtserkennung. Brauchst du keine Vorratsdaten.
Super, dann reicht Gesichtserkennung, Spione fernzuhalten?
Oder unsichtbar zu machen. Kommt die Erkennungssoftware aus einem Land, das dir Spione ins Autowerk setzen will, programmierst du, dass die Gesichtserkennung die nicht erkennt. Oder erst, wenn du mal wieder einen Erfolgsbeweis brauchst.
Wann ist das?
Das ist wie mit den Weihnachtsmännern. Wenn Politiker, wie alle Jahre wieder, mal zur Vorratsdatenspeicherung nicken sollen, helfen plötzlich hier spektakuläre Erfolge immer. Den Cyberern von OS, die uns Massenüberwachung als Sicherheit verkaufen. Doch niemand hebt den Vorhang und fragt, warum bei Stromausfall nicht mal mehr ein Notruf funktioniert.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Mehr als jeder 10. Jugendliche zeigt Anzeichen für suchtähnliches Online-Verhalten. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Friederike Walchner-Seri.
Laut der WHO in Europa ist die als problematisch eingestufte Social-Media-Nutzung unter Teenagern von 7% im Jahr 2018 auf 11% im Jahr 2022 angestiegen. Betroffene sind hier vor allem Mädchen. Hinzu kommt, dass demnach 12% der Jugendlichen, insbesondere Jungen, gefährdet sind, ein suchtähnliches Gaming-Verhalten zu entwickeln. Betroffene Jugendliche können laut der WHO-Studie ihre Online-Nutzung nicht mehr kontrollieren.
Softwareprobleme sind mittlerweile der Grund für fast ein Viertel von Autorückrufen.
Das berichtet das US-Online-Magazin Ars Technica. Im vergangenen Jahr mussten demnach in den USA rund 23% der zurückgerufenen Autos aufgrund von Softwaremängeln nachgerüstet werden. Dabei können Softwarefehler allerdings immer schneller behoben werden, zum Beispiel über ein Update via Funk.
OpenAI fordert 5 Gigawatt Rechenzentren.
Um sich gegen Konkurrenz in China behaupten zu können, will OpenAI die US-Regierung davon überzeugen, dass mehrere dieser riesigen Rechenzentren an verschiedenen Standorten in den USA entstehen. Jedes Zentrum würde eine Leistung benötigen, die ausreichen würde, um fast 3 Millionen Haushalte zu versorgen. Fachleute aus der Energiebranche zweifeln daran, ob ein solches Netzwerk aus mehreren 5 Gigawatt Rechenzentren überhaupt möglich wäre.
Nach seiner Festnahme will Telegram-Chef Pavel Durov nun doch mit den Behörden kooperieren.
Laut der neuen Telegram-Datenschutzrichtlinie ist der Dienst in Zukunft bereit, Telefonnummern und IP-Adressen an Ermittler auch weiterzuleiten, wenn die Nutzer möglicherweise an kriminellen Handlungen beteiligt sind. Bisher war das nur für Terrorverdächtige vorgesehen. Die IP-Adresse kann unter Umständen Hinweise auf den Aufenthaltsort von Nutzerinnen und Nutzern geben.
Der Meta-AI-Chatbot soll die Stimme von Prominenten bekommen.
Meta-Chef Mark Zuckerberg hat am vergangenen Mittwoch unter anderem angekündigt, dass die neue Version des KI-Chatbots von Meta auf Sprachbefehle mit der Stimme von Prominenten antworten soll. Nutzerinnen und Nutzer sollen unter anderem die Stimmen der Schauspielerin Judi Dench oder des Wrestlers John Cena auswählen können.
Starlink erreicht mittlerweile 4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.
Das Satellitennetzwerk von SpaceX wird inzwischen laut Unternehmensangaben in 100 Ländern auf allen 7 Kontinenten genutzt. Erst im vergangenen Mai hatte Starlink die 3 Millionen Marke geknackt. Das Unternehmen von Gründer Elon Musk sendet immer mehr Satelliten in die Umlaufbahn, um Kundinnen und Kunden mit Internet zu versorgen.
Mit der Technologiechefin Mira Murati verlassen weitere Führungskräfte OpenAI.
Erst vergangene Woche hatten 2 Mitgründer des ChatGPT-Entwicklers OpenAI ihren Rücktritt bekannt gegeben. OpenAI-Chef Sam Altman könnte dagegen erstmals Unternehmensanteile erhalten. Der Finanzdienst Bloomberg berichtet, dass OpenAI den bisherigen Non-Profit-Status aufgeben will.
Sternzeit, 28. September. Herr Kreuz, Kiel und die Kamikaze-Kometen. Die Kometen waren überhaupt seine Lieblinge unter den Himmelskörpern, heißt es in einem Nachruf auf den Astronomen Heinrich Kreuz. Der erforschte, wie sich diese eisigen Brocken durch das Sonnensystem bewegen. Bei seinen Berechnungen fiel ihm auf, dass etliche Kometen, die extrem nah an der Sonne vorbeigezogen waren, auf sehr ähnlichen Bahnen laufen. Er vermutete, diese Kometen seien die Reste eines einst viel größeren Objekts, das bei der engen Passage an der Sonne zerborsten sei. Die Kometen der Kreuzgruppe gehören zu den Sungrazern, wie Fachleute sagen, also den Sonnenstreifern. In den letzten Jahrhunderten waren etliche Exemplare am hellen Tageshimmel direkt neben der Sonne zu sehen. Kreuz kam vor 170 Jahren in Siegen zur Welt. Nach dem Studium der Astronomie in Bonn nahm er eine Stelle an der Universität Kiel an. Nach dem Tod des dortigen Direktors wurde Heinrich Kreuz Herausgeber der Astronomischen Nachrichten. Diese Zeitschrift war damals das wichtigste Kommunikationsmittel der Himmelsforschung in Europa, das über alle bedeutenden Entdeckungen berichtete. Heinrich Kreuz betreute auch den astronomischen Telegrammdienst, der die Kollegen, Kolleginnen gab es praktisch nicht, über Kometen und Sternexplosionen informierte, die schnell weiterer Beobachtungen bedurften. Kiel war damals ein Zentrum der astronomischen Welt. Diese Blüte hielt nicht lange an, denn Heinrich Kreutz starb 1907 im Alter von nur 52 Jahren. Seine Kometen streifen aber noch immer um die Sonne.
Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Manfred Kläuber.